Ich habe einen Satz gelesen heute Morgen. Unsere Lust auf Dialog trifft auf einen Gott, dem es genauso geht. Und das, finde ich, ist ein gutes Motto, um Gottesdienst zu feiern miteinander. Denn das ist das, was passiert, wenn wir Gottesdienst feiern. Ja? Es soll nicht ein Monolog sein, schon gar nicht von mir oder von uns, sondern es soll ein Dialog sein. Unsere Lust auf Dialog trifft auf einen Gott, dem es genauso geht. Eigentlich ist unser ganzes Leben dazu bestimmt, ein solcher Dialog zu sein mit Gott. Ich weiß nicht, wie viel ihr von Praiseland wisst oder kennt. Wir hatten vor einigen Wochen Mitgliederversammlung, gar nicht weit von hier in Laumersheim. Und im Moment bewegen uns ganz viele, will ich mal sagen, existenzielle Fragen. Mal wieder bei Praiseland, wie so oft. Der Umzug in den Hunsrück vor anderthalb Jahren. Dann hatten wir da ein bisschen Probleme mit dem Bebauungsplan. Lange keine Genehmigung für den Campsommer. Schleppende Teilnehmerzahlen. Alles so Fragen, die uns im Moment so bewegen und die uns umtreiben. Und alles, habe ich so gespürt in der Mitgliederversammlung, mündete so in einer Frage hin: War das eine gute Entscheidung, die wir da getroffen haben? Also war es eine gute Entscheidung, aus der Pfalz wegzugehen, so aus dem Kernland, so an den Rand von Rheinland-Pfalz, hinter den Flughafen Hahn, das Camp überzusiedeln dorthin? Ist eine Frage, die immer noch offen ist, auch für mich persönlich offen ist. Wir sind in diesem Prozess drin, war das eine gute Entscheidung? Und ich möchte mich heute Morgen gerne so ein bisschen mit euch gemeinsam auf diesen Weg machen. Was sind die guten Entscheidungen in unserem Leben? Und wie kommen sie zustande, die Entscheidungen, die wir treffen? Und wenn ich mich umhöre nach guten Entscheidungen oder nach besten Entscheidungen, und mich mit Menschen unterhalte, dann sagen welche zu mir: Ich habe geheiratet. Das war eine gute Entscheidung. Manche sagen sogar, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Nicht alle, aber manche. Mir sagen Leute: Ich habe meinen Job gewechselt. Das war eine gute Entscheidung. Andere sagen: Ich habe eine Beziehung, die mir und meinem Leben nicht gut tat, die habe ich beendet. Ich habe angefangen, mehr auf mich und auf meinen Körper zu hören. Ich habe angefangen, intensiver in Freundschaften zu investieren oder in eine bestimmte Freundschaft. Das war eine gute Entscheidung. Ich habe lausige Freundschaften beendet. Ich habe endlich mal ehrlich mit meinen Eltern geredet. Das war eine gute Entscheidung. Ich für mich, für meinen Teil, es war eine gute, mit die beste Entscheidung meines Lebens in den letzten Monaten, meinen Beruf mal für ein paar Monate ruhen zu lassen und mich neu auf die Suche nach meiner Berufung zu machen. Manchmal ist das gut, sowas zu tun. Mein Hausarzt sagte damals zu mir: Wenn du so weitermachst, dann wirst du das Rentenalter nicht erreichen. Vielleicht gibt es welche unter euch, die ähnliche Sachen schon mal gehört haben. Und ich habe das auch gemerkt, so an meinem Alltag. Das, was mir vorher unendlich viel Freude gemacht hat, das war zu einer unendlichen Belastung geworden. Man sagt ja immer so schön, der Tank war leer. Geistliches Leben verkümmert auf diesem Weg. Und ich habe angefangen, mein Leben neu zu sortieren. Ich habe viele Entscheidungen treffen müssen, um wieder in eine Balance zu finden. Und somit verwundert euch das vielleicht nicht, dass das Thema gute Entscheidungen oder Entscheidungen finden eines meiner aktuellen zentralen Themen ist. Und ich finde, es predigt sich über nichts besser als über Themen, die einen wirklich intensiv bewegen. Wie kommen Entscheidungen zustande und was sind die Faktoren, die uns bewegen? Normalerweise, glaube ich, sind wir Menschen ja so gestrickt, dass wir unsere Entscheidungen nach Wahrscheinlichkeiten ausrichten. Weil das Dezembergehalt ein bisschen üppiger ausfällt wegen des Weihnachtsgeldes, verschiebe ich die Entscheidung, meine Zahnreparatur machen zu lassen in den Januar, weil ich dann glaube, dann kann ich es besser bezahlen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass das so passt. Und umgekehrt gilt es genauso. Nur weil ich einen Lottoschein ausgefüllt habe, buche ich keine teure Karibikkreuzfahrt für 10.000 Euro. Die Wahrscheinlichkeit, dass die 10.000 Euro tatsächlich kommen, ist eher unwahrscheinlich. 1 zu 140 Millionen. Wer mit Gott lebt, der wird allerdings ab und zu vor eine ganz besondere Herausforderung gestellt. Und ich behaupte, wir können mit der mal mehr und mal weniger gut umgehen. Und ich nenne diese Herausforderung, nenne ich mal den Gottfaktor. Das heißt, die Entscheidungen meines Lebens, die treffe ich nicht in irgendeinem luftleeren Raum, sondern mein Glaube. Mein Glaube hat Einfluss auf die Entscheidungen, die ich treffe. Da kann es passieren, und dieser Fall, der ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass ich manchmal Entscheidungen treffe, die mit dem normalen Menschenverstand nicht so kompatibel sind. Wenn andere Leute von draußen drauf gucken und sagen, Mensch, warum hat der das jetzt so entschieden? Ist doch völlig hirnrissig. Ich habe das schon oft erlebt, dass ich mich an den Wahrscheinlichkeiten, die mein Verstand begreifen kann, orientiere und dass ich dann vom Gottfaktor überrascht werde. Mir passiert das regelmäßig, wenn ich in so ein Jahr reingehe. Ich weiß nicht, wie ihr den Jahreswechsel zelebriert. Man macht es ja so, ne? Man nimmt sich bestimmte Sachen vor, man blickt zurück auf das alte Jahr und man fragt sich dann, wie wird mein Weg wohl aussehen? Und wenn man im Mai ist, die ersten paar Monate sind rum, dann stellt man fest, ich habe mich zwar an Wahrscheinlichkeiten orientiert, aber an der einen oder anderen Stelle bin ich jetzt schon nach wenigen Wochen von Gottes unwahrscheinlichen Wegen überrascht worden. Biblische Geschichten, in denen Menschen im Mittelpunkt stehen, haben für mich eine unheimlich große Faszination. Also nicht einfach nur irgendwie einen Lehrtext, sondern eine Geschichte wirklich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde es immer ganz wunderbar und deshalb würde ich gerne mit euch heute Morgen einen Blick auf den Propheten Elia werfen. Der hat auch so seine Erfahrungen gemacht mit Gottes Wegen mit ihm, mit Wahrscheinlichkeiten und auch mit unwahrscheinlichen Wegen. Wenn ihr mitlesen wollt, 1. Könige 17, da geht das los. Elia war Prophet, als König Ahab lebte, ungefähr im 9. Jahrhundert vor Christus. Und dieser König Ahab, der setzte die Götzenverehrung seiner Vorgänger fort. Und ich würde mal sagen, der überbot sie noch bei weitem. Hatte eine Frau, Isebel, und die waren beide ein sehr eigenartiges und ich würde auch mal sagen, ein sehr unheilvolles Gespann für das Volk Israel. Und ich verkürze das jetzt mal ein bisschen. Gott sieht natürlich, was da mit seinem Volk geschieht. Und Gott, wie immer, macht auf sich aufmerksam. Und das probate Mittel jener Zeit war eben, er schickt einen Propheten, einen Menschen, der in seinem Auftrag spricht. Und wenn ich es mal in meinen Worten ganz salopp formulieren würde, sagt Gott durch Elia, liebes Volk Israel, so lange, bis ich wieder eure Aufmerksamkeit habe, soll es nicht regnen. Das war damals diese Situation. So lange, bis ihr mir wieder eure Aufmerksamkeit schenkt, wird es nicht regnen. Und nachdem der Elia diese Botschaft losgeworden ist, fordert Gott ihn auf, sich zu verstecken an einem Bach. Das war clever, denn je länger das eben so gedauert hat, dieser Regen ausgeblieben ist, wird man natürlich auch nach einem Schuldigen suchen und es wird auch nicht lange dauern, bis man sich eben diesen Elia greift. Er geht also zu diesem Bach und wird dort von Raben versorgt mit Essen. Und irgendwann kommt es so, wie es kommen musste, auch dieser Bach, der führt kein Wasser mehr. Und Gott fordert ihn nochmals auf und schickt ihn dann auf einen Weg, der eigentlich nach menschlichem Ermessen in eine Sackgasse führen müsste. Und es passieren vier Dinge. Und auf diese vier Dinge würde ich gerne heute Morgen mit euch gucken. Das Erste, was passiert, Gott schickt Elia an einen aussichtslosen Ort. Das Zweite, er schickt ihn zu einer unfähigen Person. Das Dritte, Gott ordnet eine völlig absurde Vorgehensweise an. Und das Vierte, mit diesem Vorgehen erreicht Gott ein unwahrscheinliches Ergebnis. Und mir scheint, das ist typisch für Gott. Er arbeitet gern mit dem Unwahrscheinlichen, mit dem Unerwarteten, auch mit dem Aussichtslosen. Und die Frage an uns ist, ob wir Gott dann immer noch vertrauen. Er schickt ihn an einen aussichtslosen Ort. Elia, das ist der Auftrag, den Gott ihm gibt, soll an die Küste reisen, in die Stadt Zarpat. Und ich habe mich gefragt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit wohl, dass es Elia dort gut geht, dass er versorgt wird? Die ist unwahrscheinlich gering. Denn wenn wir genauer hinschauen, dann liegt diese Stadt in Phönizien und das ist die Heimat von Isebel, der Frau von König Ahab. Ich formuliere es mal ein bisschen spitz. Gott schickt den Propheten ins Feindesland, in die Höhle des Löwen, in die Hochburg der Baalsverehrung, in die Fankurve der Isebel-Anhänger. Jeder von euch, der schon mal beim Fußball war und in einer falschen Fankurve stand, der weiß, was das bedeutet. Gestern hat der FCK in Karlsruhe gespielt. Ja? Und als eingefleischter FCK-Fan weiß man, was das bedeutet, wenn der FCK in Karlsruhe spielt. Ja? Und wenn man dann in der falschen Fankurve steht. So war das bei Elia. Der kam in die falsche Fankurve. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er dort mit offenen Armen empfangen wird, die geht gegen Null. Und besser, wenn wir ehrlich sind, besser war die Lebenssituation in Zarpat auch nicht. Nirgendwo im Land wuchs etwas. Auch dort hat es nicht geregnet. Also wieso sollte Elia ausgerechnet dorthin gehen, an einen aussichtslosen Ort? Das Einzige, was ihn dort neben Ablehnung erwartet, das war vielleicht die schöne Aussicht aufs Meer. Aber es gab keine Aussicht auf Essen, keine Aussicht auf Verbesserung der Lebensumstände, keine Aussicht auf das Ende der Trockenheit, keine Aussicht auf das Ende dieser schrecklichen Götzenverehrung. Und die Aussicht auf ein Leben, wie es vorher war, so wie Elia es kannte und wie die Menschen um ihn herum es sich auch wünschten vielleicht, die war nicht groß. Warum bin ich jetzt hier? Wahrscheinlich hat Elia sich diese Frage gestellt. Warum bin ich jetzt hier? Das ist eine Frage, die fast jeder sich im Leben stellt, wiederholt stellt. Und der nächste Gedanke, der ist dann auch nicht weit davon entfernt. Ach, wenn ich doch woanders wäre, an einem anderen Ort. Wenn die Dinge um mich rum doch anders wären. Wenn ich nicht hier wäre, sondern dort. Wenn ich doch bloß nicht verheiratet wäre. Wenn ich doch verheiratet wäre. Wenn ich doch Kinder hätte. Wenn ich doch keine Kinder hätte. Merkt ihr es? Alles wäre anders. Viel besser. Wenn ich doch in einer anderen Gemeinde wäre, dann würde ich. Wenn ich doch mehr Geld hätte, dann könnte ich. Wenn ich doch einen neuen Job hätte, Wenn. Wenn ich doch nicht hier wäre, sondern dort. Ehrlich, wer von euch, wer von uns hat solche Gedanken noch nie gedacht? Tatsache ist, wir sind nie im Dort. Wir sind immer hier. Und wenn wir endlich dort sind, was ist dann? Dann ist dort mein Hier. Wir leben immer im Hier. Wir sind nie dort. Hier, wo wir sind, da ist der Platz, an den Gott uns hingestellt hat. Als Elia nach Zapat kam, in die Heimat seiner Feindin Isabel, wenn ihr die Story lest, Erste Könige, dann merkt ihr, was zwischen den beiden abgegangen ist. Das war seine Feindin. Dann hat er sich wahrscheinlich auch an einen anderen Ort gewünscht. Aber jetzt war dieses Kaff, Zapat, das war sein Hier. Und der Fortgang der Geschichte, der zeigt, der unwahrscheinlichste Platz ist oft der Ort, der das Potenzial für ein Wunder in sich trägt. Der unwahrscheinlichste Platz ist oft der Ort, der das Potenzial für ein Wunder in sich trägt. Das Beste wäre also, wenn wir an dem Ort, an den Gott uns gestellt hat, das einbringen, was wir haben. Unsere Zeit, unsere Begabungen, unsere Nerven, unsere Kraft. Natürlich gibt es auch dort, wo wir sind, Faktoren, die wir beklagen können. Kein Ort ist vollkommen. Nichts im Leben ist perfekt. An jedem Ort gibt es Zeiten, die unfruchtbar sind, vertrocknet, schwierig. An jedem Ort kann das passieren, dass es mal nicht regnet und dass es uns manchmal sogar hoffnungslos erscheint. Doch was ich in meinem Hier tue, das entscheidet darüber, wo irgendwann einmal mein Dort ist. Gott schickt Elia an einen aussichtslosen Ort. Gott schickt Elia zu einer unfähigen Person. In Zapat hat Gott jemanden vorgesehen, eine Frau, die Elia versorgen soll. Sie ist keine unfähige Person, weil sie jetzt als Mensch unbegabt oder inkompetent wäre, sondern schlicht und ergreifend nenne ich sie einfach mal eine unfähige Person, weil sie nichts hat. Sie hat keine Mittel. Es fehlt ihr an allem, wie vielen Menschen damals. Es fehlt ihr an allem, schon allein für sich selbst und für ihren Sohn. Sie hat einen Sohn. Und für einen Gast wie Elia hat sie erst recht nichts. Diese Frau ist eine Witwe. Und Elia trifft sie am Stadttor. Er bittet sie um einen Schluck Wasser und ein Stück Brot. Und die Witwe kann nichts anderes sagen als, so wahr der Herr, dein Gott, lebt. Ich habe kein einziges Stück Brot mehr. Im Topf ist nur noch eine Handvoll Mehl und im Krug nur ein kleiner Rest Öl. Ich habe gerade ein paar Zweige gesammelt, um diese Mahlzeit zuzubereiten für meinen Sohn und für mich. Wir werden essen und dann sterben. Diese Antwort zeigt, wie es um die Witwen damals bestellt war. Sie konnten schnell in Armut verfallen, wenn es keinen Versorger gab. Sie waren auf Unterstützung angewiesen, auf Almosen. Und der Sohn der Witwe war offensichtlich zu jung, um sich irgendwie da zu beteiligen. Am Lebensunterhalt. Kein Brot mehr, Nur eine Handvoll Mehl, ein Schluck Öl, das ist alles, was sie sagen kann. Interessant ist, Elia hat in dem Moment nicht den Eindruck, dass Gott ihn an einen falschen Ort geschickt hat, zu einer falschen Person. Er erwartet von dieser Frau, die selbst nichts hat, Unterstützung für ihn. Die beschreibt ihre Situation sehr realistisch. Sie ist allerdings so beschäftigt mit dem, was sie nicht hat, dass sie übersieht, welche Zutaten für ein Wunder sie in ihren Händen hält. Und das ist, glaube ich, eine Sichtweise, die wir auch ganz oft an den Tag legen. Was uns fehlt, das füllt unser komplettes Blickfeld aus. Und das Wenige, was wir haben, übersehen wir leicht. Es scheint ja auch untauglich zu sein und unzureichend. Aber Gott sucht nicht nach unseren Fähigkeiten, sondern nach unserer Verfügbarkeit. Was auch immer unsere Begabungen sind, was unsere Möglichkeiten sind, was auch immer wir geben können an Kraft, an Zeit, an Geld, es kommt darauf an, es für Gott verfügbar zu machen. Und oft geben wir Gott nicht die Gelegenheit dazu, etwas Außergewöhnliches oder auch etwas Unwahrscheinliches in unserem Leben zu tun, weil wir lieber verbissen an dem festhalten, was wir haben. Und dann sagen, och, dann sterbe ich doch lieber. Elia ist von dem Mangel dieser Frau nicht abgeschreckt. Er schickt sie los mit den Worten, hab keine Angst. Geh und mach, was du gesagt hast. Aber backe zuerst mir einen Laib Brot und bring ihn heraus und backe dann für dich und deinen Sohn. Unglaublich, oder? Wenn ich mich in die Situation dieser Frau rein versetze, sie sagt, ich hab nichts, nur noch ein Händchen voll Mehl, ein paar Tropfen Öl, da habe ich Zweige gesammelt, ich backe, wir essen und dann sterbe ich mit meinem Sohn. Das muss für sie doch völlig abwegig geklungen haben, was der Elia da von ihr fordert. Aber sie tut's. Eine mit menschlichen Augen gesehen, völlig absurde Vorgehensweise nimmt ihren Lauf. Und wie so oft ist es wichtig, genau hinzusehen, genau hinzuhören. Die Reihenfolge ist entscheidend. Die Witwe kann gern versuchen, die letzte Mahlzeit für sich und ihren Sohn zuzubereiten, aber zuerst soll sie ein Brot für Elia backen und ihm das bringen. Zuerst den unbekannten Gast versorgen. Was für eine Zumutung. Man könnte natürlich das Ganze auch pragmatisch sehen. Wenn die Frau weiß, dass es sowieso zu Ende geht, wieso das bisschen festhalten, wenn es ihr doch nichts mehr nützt? So ist es manchmal mit dem Selbsterhaltungstrieb von uns Menschen. Wir klammern uns noch an das letzte bisschen. Und auch wenn es für die meisten von uns heute nicht um Leben und Tod geht. Wir halten lieber verbissen an dem kleinen Rest fest, den wir haben, statt das zu tun, wozu Gott uns berufen hat. Die eiserne Reserve weggeben, das wäre eine absurde Vorgehensweise. Wenn Elia zu der Frau sagt, hab keine Angst, spricht er damit den tiefsten Beweggrund an, der sie dazu bringt, alles festzuhalten. Angst, das ist ganz oft das, was uns zurückhält. Angst ist das, was uns lähmt, was uns verkrampfen lässt, was uns versteinern lässt. Und allzu oft klammern wir, halten fest, stellen nichts zur Verfügung, weil dieses Gefühl der Angst mitschwingt. Elia hat der Frau allerdings ganz klar gesagt, warum sie keine Angst haben muss. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Das Mehl im Topf wird nicht aufgebraucht werden und das Öl im Krug nicht zur Neige gehen, bis zu dem Tag, an dem der Herr dem Land Regen schickt. Gott ist die Quelle der Versorgung. Für Elia und auch für die Mutter mit ihrem Sohn. Gott hat mehr als genug. Und das ist der Grund, warum Elia diese Zumutung als Bote Gottes ausspricht. Back zuerst mir einen Laib Brot. Die Zumutung, die in diesem kleinen Wort zuerst steckt, wird mit Mut angereichert. Und dieser Mut kommt aus dem Versprechen Gottes, dass seine Vorräte für uns unerschöpflich sind und nie zur Neige gehen. Zuerst, das ist das Schlüsselwort. Jesus gebraucht es auch. Er sagt, euch soll es zuerst um das Reich Gottes und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles Übrige zufallen. Wer hat nicht schon an sich selbst beobachtet, dass Gott oft nur die Überreste zur Verfügung gestellt werden? Den Rest der Kraft, den ich noch habe. Den Rest der Zeit. Den Rest des Geldes. Das, was übrig bleibt. Und dann wundern wir uns, dass das Leben nicht wächst und dass daraus nichts entsteht. Warum bittet Gott um das Erste von allem? Weil es ein Zeichen des Vertrauens ist. Wenn ich sage, Gott, ich plane als erstes Zeit für dich. Zuerst Kraft für dich. Zuerst Ressourcen für dich. Und ich vertraue darauf, dass du mich versorgst. Du wirst dafür sorgen, dass der Rest genug für mich ist. Die menschliche Wahrscheinlichkeitsrechnung spricht dagegen, diesen Weg zu wählen. Doch es ist Gottes Weg. Und dieser Weg, der führt am Ende dazu, dass es ein unwahrscheinliches Ergebnis gibt. Nochmal zusammengefasst. Es war nach menschlichem Ermessen unwahrscheinlich, dass eine Witwe aus diesem Kaff Zapat zur Zeit einer Hungersnot Elia, ihren Sohn und sich selbst versorgen könnte. Aber die Geschichte endet damit, dass die Frau hingeht und das tut, was Elia ihr sagt. Und dann hatten sie viele Tage zu essen. Sie hatte sich eigentlich schon von ihrem Leben verabschiedet. Sie war sich sicher, dass sie und ihr Sohn sterben müssen. Und jetzt hat sie zu essen und ihr Sohn und ihr Gast, Elia, ebenfalls. Das, was wir beschützen wollen, das wird am Ende immer weniger. Aber das, was wir einsetzen, wenn wir Jesus nachfolgen, das wird ausreichen und das wird wachsen. Wenn wir im Vertrauen auf Gott das wagen, wozu er uns berufen hat, dann wird unsere Welt größer. Je mehr wir aussehen, umso größer wird unsere Welt gegen menschliche Logik und Wahrscheinlichkeit. Die Geschichte von Elia und von dieser Witwe, die nimmt dann eine rasante Wendung. Ihr kennt sie bestimmt. Und es gibt eine große Überraschung. Das Vertrauen hat ein erstes Wunder hervorgebracht. Der Mehltopf und der Ölkrug werden nicht leer. Doch dann wird der Sohn krank, er stirbt und damit verliert alles, was bisher passiert ist, seinen Sinn für diese Frau. Warum dieses Wunder? Warum die Versorgung, wenn das Kind am Ende doch tot ist? So wie sie es erwartet hat, als sie Elia zum ersten Mal begegnet ist. Doch Elia kümmert sich. Er nimmt den Sohn, er betet und Gott schenkt dem toten Jungen das Leben wieder. Der Prophet im Haus hat das möglich gemacht. Zuerst war dieser mittellose Prophet auf die Frau angewiesen. Und jetzt ist es umgekehrt. Die Frau braucht den Propheten. Die Witwe wusste bis dahin nicht, dass sie durch ihr vertrauensvolles, gehorsames Verhalten dafür gesorgt hat, dass der Prophet am Leben bleibt. Der Prophet, den sie braucht, damit ihr Sohn am Leben bleibt. Ihr Vertrauen hat ein Wunder ermöglicht, das ihr eigenes Wunder vorbereitet. Als sie zuerst Elia versorgt hat, hat sie auf lange Sicht auch für sich selbst gesorgt. Gerade indem sie nicht an sich gedacht hat. Wie hat Jesus später gesagt? Dann wird Gott euch alles Übrige dazugeben. Gott sagt, rechne mit mir. Gott sagt, erwarte das Unerwartete. Das wird bei uns heute natürlich ganz anders aussehen als bei Elia. Aber der Kern ist derselbe. Und ich glaube, wir wissen das ganz gut in unserem Herzen. Wir wissen es tief in unserem Herzen, dass es gut ist, dass wir uns nicht nur auf Wahrscheinlichkeiten und auf menschliche Möglichkeiten verlassen, sondern dass es gut ist, mit dem Unwahrscheinlichen zu rechnen, mit dem Gottfaktor zu rechnen, in unserem Alltag, jeden Tag. Ich habe eingangs gesagt, es war eine meiner besten Entscheidungen oder die beste Entscheidung der letzten Monate, dass ich meinen Beruf einige Monate einfach habe liegen lassen. Ich war sehr dankbar dafür, dass Praiseland mir das möglich gemacht hat. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass man einfach mal so 6 Monate aus dem Beruf aussteigen kann. Und ich war unter anderem im Kloster Volkenroda für ein paar Wochen bei der Jesusbruderschaft. Und die Frage, die mich, als ich dort ankam, tief beschäftigt hat, war, und mit der ich schon längere Zeit unterwegs war, wenn ich anderen Christen begegnet bin und ich oft den Satz gehört habe, und dann hat Gott zu mir gesprochen, dann habe ich immer so für mich gedacht, psst, warum zu dir und warum nicht zu mir? Das hört sich vielleicht komisch an, als jemand, der jetzt schon so viele Jahre auf ständig wechselnden Kanzeln hier in der Pfalz unterwegs ist und 15 Jahre Praiseland macht. Aber das ist eine Frage, die mich immer wieder bewegt hat und die sich dann in dieser Phase einfach so zugespitzt hat. Und die hat mich da bei der Jesusbruderschaft in Volkenroda, hat die mich tagtäglich umgetrieben. Ja? Gott, sprich zu mir. Oder diese Frage, Gott, warum redest du nicht klarer zu mir? Also diese ganzen Fragen, wie geht's weiter? Wie geht's weiter mit Praiseland? Wie geht's weiter mit meinem Leben? Und wenn man im Kloster Volkenroda ist, dann hat man immer so einen Begleiter, der einen so durch diese Zeit begleitet. Und dieser Mensch, der mit mir da unterwegs war, mit dem habe ich am zweiten Tag so ein erstes Gespräch geführt, und der sagte dann zu mir, Rainer, guck doch mal auf dein Leben. Und wir haben nicht über dieses Thema gesprochen. Er sagte, guck mal auf dein Leben, ich gebe dir eine Aufgabe, guck mal auf dein Leben und filter mal die Worte heraus, die über deinem Leben ausgesprochen wurden. Okay. Also ich bin als Kind getauft, ja. Meine Eltern haben damals einen Spruch ausgesucht, ich wurde konfirmiert, ich bin ja so landeskirchlich unterwegs gewesen, wurde konfirmiert. Dann habe ich mal so überlegt, was sind das für Worte, die andere über meinem Leben ausgesprochen haben. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das haben meine Eltern für mich ausgesucht bei meiner Taufe. Und der Pastor bei meiner Konfirmation hatte für mich ausgesucht, weise mir Herr deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit, erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Und bei meiner Ordination hat man für mich ausgesucht, wem viel gegeben ist, von dem wird man viel fordern. Und dann habe ich in diesem Kloster gelebt. Und es ist üblich, dass es halt solche Gebetszeiten gibt, morgens, mittags, abends. Und morgens bei den Gebetszeiten wird immer eine Bibelstelle vorgelesen. Und auf dieser Folie, auf diesem Hintergrund, Gott, warum redest du nicht mit mir? Ja, sitze ich da morgens um 6 Uhr in der Klosterkapelle und der Klosterbruder schlägt die Bibel auf und liest, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Es ging ein paar Tage ins Land, ich war da ja eine ganze Weile. 6 Uhr morgens Klosterkapelle. Weise mir, Herr, deinen Weg. Da wurde es mir schon komisch. Und einen Tag bevor ich, ihr wisst, wie die Geschichte ausgeht, einen Tag bevor ich abgereist bin, wem viel gegeben ist, von dem wird man viel fordern. Da wurde es mir kalt und heiß gleichzeitig, irgendwie so. Ich möchte euch ermutigen, mit dem Unwahrscheinlichen zu rechnen in eurem Leben. Lasst euch nicht nur von Wahrscheinlichkeiten treiben, sondern rechnet mit dem Gottfaktor. Immer, jeden Tag, auch wenn es manchmal schwerfällt. Und ich denke, solche biblischen Geschichten wie Elia und die Witwe von Zarpat, das ist so eine Folie, auf der wir so etwas sehen können. Und wo wir etwas lernen können, wo wir etwas mitnehmen können für unseren Alltag. Und das wünsche ich mir, dass wir alle miteinander das mitnehmen können in die neue Woche. Lasst uns mitnehmen.